Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Staffel des Podcasts der FAKO Bewerbung und Marktkommunikation Wien. Ich steige wieder mit interessanten Gästen ins Boot und unterhalte mich über Verrücktheit, Mut, Besessenheit, Liebe und alles, was eben sonst noch mit unserer Branche zu tun hat. Mein Name ist Emanuela Saraj. Ich bin Gesellschafterin der Designagentur Halle 34 und ihr Host beim Podcast. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge des Podcasts der Fachgruppe Werbung Wien. Mein heutiger Gast ist eine der erfolgreichsten Frauen in der New Economy. Sie war maßgeblich an der Gründung des Investmentfonds Speed Invest beteiligt und als Geschäftsführerin von Speed Invest Heroes etabliert sie nun die erste HR-Company für Startups. Wie man das alles als vierfache Mutter schafft, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Maria Baumgartner.
Hallo, servus.
Hallo. Freut mich, dass du da bist. Ich weiß ja um deinen vollen Terminkalender, deswegen schätze ich es umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde ganz gerne ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du hast ja Anfang der 90er Jahre schon begonnen, als Unternehmerin im Internetbereich tätig zu sein. Davor warst du Krankenschwester,
ja, genau.
Und hast dir dein Studium, glaube ich, mit Nachtdiensten verdient.
Ja.
Was waren denn so deine beruflich wichtigsten Stationen, die dich dorthin geführt haben zu dem, was du heute machst?
Ich glaube, das Wichtigste für mich war immer die Politik. Ja? Und das kann ich ein bisschen erklären, weil ich war immer politisch aktiv. Und auch, ich habe in Linz, im Linzer AKH die Krankenpflegeschule gemacht und war damals in der Gewerkschaft.
Ja? Okay.
Und auch in einer Jugendorganisation. Und insofern war für mich das eine meine Arbeit, ja, die ich geliebt habe. Ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Beruf. Habe dann eine Zusatzausbildung auch noch für den OP gemacht, also für den Operationssaal, und war aber immer zusätzlich engagiert. Ja? Mhm. Und das hat mir halt auch die Welt ein bisschen mehr eröffnet, sage ich einmal. Habe auch viele Studenten, Studentinnen rund um mich gehabt. Und so bin ich dann eigentlich zu dem Schritt gekommen, dass man dachte, naja, eigentlich sollte ich auch noch was studieren. Oder es wäre zumindest eine Möglichkeit, weil man beginnt ja mit 16 dann schon als Krankenschwester zu arbeiten. Ja, und so. Und das war auch, und warum ist das so wichtig? Weil auch der nächste Schritt dann, eine Firma zu gründen, war wieder eigentlich mit Menschen, die sehr aus diesem politischen Umfeld gekommen sind und wo wir dann fünf Freunde gesagt haben, zuerst gründen wir einen Verein und dann eine Firma. Und das war eine der ersten Internetagenturen zu Beginn. Mhm. Ja? Das war das Datenwerk. Also das heißt, da waren wir in der Kreativbranche, ja, und haben halt die ersten Websites gemeinsam mit allen Firmen in Österreich oder in Wien gemacht. Also wir haben die ganzen, also Schritt für Schritt die ganzen großen Namen von der Bank Austria, ÖBB, damals Telekabel, also so BAWAG, ja, den ersten Internetkredit gemeinsam entwickelt und uns eigentlich das gemeinsam, dieses Know-how erarbeitet, haben die ersten HTML-Programmierer bei uns in der Firma gehabt. Ja. Und ja, und so ist das weitergegangen und dann ist, sage ich einmal, der Internet-Hype gekommen, aber wir haben gestartet eigentlich noch vorher und haben vorher schon Communities gebaut, Intranets, ja, okay, für alle NGOs in Wien, für alle Parteien. Das war noch nicht HTML, ja, sondern das war die Blackbox, ja, die manche kennen die noch, manche vielleicht nicht mehr so. Und ich selbst habe im Vertrieb gestartet und habe dann Schritt für Schritt auch die Geschäftsführung übernommen. Und dann haben wir einen Merger mit einer deutschen Consulting-Firma gemacht und haben plötzlich auch Produkte entwickelt. Also es war wirklich ein Schritt für Schritt. Und diese Firma ist dann auch an die Börse gegangen. Also da ist es dann Schlag auf Schlag gegangen. Ja? Also begonnen haben wir noch vor dieser Internet-Hype-Phase und sind in diese auch reingeschlittert. Ja?
Ja.
Und das ist immer, wenn ich sage, nein, es braucht halt auch ein bisschen Glück, weil da waren wir dann halt mittendrin und waren auch oft überfordert. Und wenn jeden Tag oder jede Woche dann eine große Agentur oder eine Consulting-Firma dasteht und sagt, naja, wollt ihr jetzt die Firma verkaufen und wir ganz normal unser Geschäft machen und eigentlich noch, sage ich mal, mitten im Aufbau sind, war das, glaube ich, auch oft eine Überforderung, oder zumindest für mich auf alle Fälle auch eine Überforderung.
Mhm. Du, das klingt alles nach irrsinnig großen Unternehmungen und nach viel Anstrengungen und nach großer Herausforderung. Du hast dann quasi so in den Nullerjahren ja die erste Firma tatsächlich verkauft. Zu dieser Zeit warst du alleinerziehende Mutter, glaube ich, von 3 Kindern.
Ja.
Es ist unglaublich, ja. Wirklich. Also meine Frage ist, wie hast du das damals geschafft? Du bist jetzt vierfache Mutter und wie schaffst du das heute? Ich stelle diese Frage übrigens Männern auch. Ja,
ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, man schafft das nie. Ja? Also man ist immer in diesem Zwiespalt zwischen zu wenig hier und zu wenig da. Es passiert alles auf vielen Kompromissen. Mhm. Ich habe in der Firma, also in der ersten Firma damals, es so gemacht, dass ich an 2 Nachmittagen in der Woche um 3 Uhr heimgegangen bin und wir oft mit den Kindern, keine Ahnung, irgendwelche Nachmittagsaktivitäten gemacht habe und sie dann ins Bett gebracht habe und entweder nachher noch gearbeitet habe oder auch nicht. Und eine strenge, sage ich einmal, Organisation. Ja. Ich habe eine Babysitterin gehabt, die Sandra, die fix 2 andere Tage übernommen hat. Aber jetzt, egal wie man es organisiert oder wie man es versucht zu organisieren, ne, es ist, man schafft das nie. Ne? Man schafft nie eigentlich in der Firma voll präsent zu sein, sondern da ist man zu wenig und man schafft auch nicht seinen eigenen Anspruch, was man gern mit den Kindern alles machen möchte, zu tun. Ich habe sehr früh für mich entschieden, dass ich einfach keine Perfektionistin sein darf. Mhm. Dass es einfach wichtig ist, Mut zur Lücke zu haben, ja? Und auch mal zu sagen, schaffe ich nicht. Muss wer anderer tun, ja? Oder ist auch, also selbst ein 80-20, ja, wenn man sagt, jetzt für eine Präsentation 80-20 reicht, ja, schafft man manchmal die 80% nicht. Und dann muss man es ganz ehrlich einfach sagen.
Mhm.
Also ich habe sehr oft Lücken gehabt.
Ja, ja, ich glaube, uns fehlen ja auch viele Vorbilder jetzt, was das betrifft. Deswegen finde ich das super, dass du das sagst. Weil es gibt ein großes Streben nach Perfektion und nach, man muss überall 100% liefern. Also ich glaube, da nimmt man dem Ganzen auch mal so ein bisschen Luft raus und sagt, ja, es ist auch okay. Wenn es dann nicht, wenn es einfach nicht 100% sind. Ja. Hauptsache, es geht weiter.
Ja.
Und Hauptsache, man tut
was. Genau. Also, und ich glaube, das ist, es ist ja auch immer nur schwierig, wenn, sage ich mal, gerade ein Kind krank ist oder irgendwelche Sonderfälle sind. Und dann ist es wichtig, dass man halt noch irgendein Netzwerk hat, Freundinnen oder irgendwelche, also meine Eltern sind auch nicht in Wien, dass man halt genügend privaten und professionellen Support hat, um das irgendwie gut zu schaffen.
Mhm. Ja. Du, sprich mal ein bisschen über das Heute oder sehr viel über das Heute. Ich finde es ja wahnsinnig spannend, was du machst, und zwar Speed Invest Heroes. Was steckt dahinter und was war denn die Gründungsidee?
Ja, das war sehr lustig. Also wir sprechen über Speed Invest Heroes. Das ist eine Firma, die Personalberatung ausschließlich für Startups macht.
Mhm.
Warum? Ja, ich komme aus dem Startup-Bereich. Ich war vorher auch bei der Gründung dabei von einem Fonds, bei der Speed Invest. Und es ist klar, dass diese Firmen, die schnell wachsen, ganz viel Unterstützung brauchen. Ja? Mhm. Da gibt es auf der einen Seite die Gründer, die das zum ersten Mal machen, oder auch Erfahrene, egal was, man braucht es eigentlich immer.
Mhm.
Aber die Idee am Anfang war, und das ist es bis heute, dieses auf einer Datenebene herauszufinden, was macht den Gründer, Gründerinnen aus.
Mhm.
Wir haben ein bisschen vorher geredet über meine Geschichte. Was auch sehr klar war, ist, ich habe sehr schnell herausgefunden, dass ich ein Talent habe für Unternehmertum. Ja? Dass mir das taugt, dass das etwas ist, das ich auch kann.
Mhm.
Ja? Also die Ursprungsidee von der Firma war eigentlich herauszufinden, was Unternehmertum ausmacht. Mhm. Also auf einer Datenebene herauszufinden, was unterscheidet erfolgreiche Gründer, Gründerinnen, aber auch Startup-Menschen von Managern in klassischen Unternehmungen. Mhm. Und das war etwas, das mich von Anfang an interessiert hat. Also mir war sehr schnell klar, dass ich ein Talent habe für sowas. Ich meine, das ist jetzt ja nicht, ich meine, als Krankenschwester fragt dich niemand, bist du eine Unternehmerin oder nicht. Ja? Ja. Ich meine, sondern da gibt es andere Sachen, die genau das herauszufinden, wo sind denn ja, Profile mhm. auf einer nicht nur Skills-Ebene, sondern auch auf einer psychologischen Ebene, was macht denn diese Unternehmer, Menschen, Typen aus, wie unterscheiden sie sich von anderen Profilen, ist ein Hauptschwerpunkt unserer Firma. Jetzt siehst du ja, Speed Invest Heroes ist etwas, was neu am Markt ist. Ich glaube, so ein Produkt hat es ja auch vorher noch nicht gegeben. Oder? Ja, oder, oder ich kenne es jetzt nicht.
Ja, nicht mehr 5 Jahre, aber du hast
also, recht. Ja, aber davor vom Produkt her seid ihr ja sowas wie Pioniere, kann man eigentlich sagen. Ja,
ja, ich meine, es kommen jetzt ein, zwei Konkurrenten bzw. Mitbewerber, Mitbewerberinnen am Markt. Ja. Aber es stimmt schon. Ne? Also ja. Dieses nur für Startups in dieser Nische zu arbeiten, gibt es ja wenige. Mhm. Ja? Also wie wir angefangen haben, hat es 6.000 Startups im HR-Bereich gegeben, aber die haben sich alle um die Corporates, mhm. die klassischen Firmen, gekümmert. Und ich finde halt, ich meine, das sind die Firmen, die 40% der neuen Arbeitsplätze erzeugen, mhm. ja, in europaweit, muss man sagen. Und also das ist eine Zahl von der Europäischen Kommission, nicht von mir. Und das ist auch die Zukunft der Innovation und überhaupt, und da kümmert sich niemand drum. Das ist interessant, ne? Mhm.
Ja. Du hast dich ja schon sehr, sehr früh, auch wieder lange vor einem Hype, für ein Thema interessiert oder dich dem gewidmet, und zwar der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, du hast die Leitung eines Forschung-Thinktanks geführt. Inwieweit bedient ihr euch denn der künstlichen Intelligenz jetzt bei Speed Invest Heroes, oder inwieweit fließen denn da deine Erfahrungen in das Unternehmen mit ein?
Also das ist nach wie vor ein zentraler Aspekt unserer Arbeit. Wir haben jetzt gerade eine Förderung bekommen, digitaler Humanismus, wo es genau darum geht, dass quasi auf der einen Seite KI verwendet wird, aber auch diese geschaut wird, dass kein Bias da drinnen ist, beziehungsweise dass es auch immer wieder noch den Menschen braucht, mhm. ja, auch wenn man, sage ich einmal, Prozesse vereinfacht. Wir glauben, dass es halt den Menschen nicht ersetzt, sondern halt einfach gewisse Dinge beschleunigt. Mhm. Und bei uns ist es halt zum Beispiel das Matching, ja, der Matching-Algorithmus, wo wir diese Technologie verwenden und auch weiterhin verwenden werden. Weil ich sage immer, people don't know what they want, also Menschen wissen nicht genau, was sie wollen, und Startups wissen nicht genau, was sie brauchen. Mhm. Ja. Und in dieser, Gott sei Dank, sind Menschen so kompliziert, dass man das auch noch nicht genau weiß, aber in diesem Fenster kann man natürlich noch viel KI in Anführungszeichen gebrauchen, um bessere Vorschläge zu machen. Mhm.
Du, was ist denn so dein wichtigster Ratschlag an Startups, die sich in der Frühgründerphase befinden?
Macht es nicht alleine, das ist immer mein erster Ratschlag, also bitte gründet es nicht alleine. Ja. Geht es davon aus, dass das Produkt sich 5-mal verändert, ja, und schaut euch gut an, mit wem ihr gründet, weil das sind lange Beziehungen, die ihr mit diesen Menschen pflegt, und die müsst ihr mögen. Die sollen nicht so ähnlich sein, ja, sondern es ist sehr gut, ein diverses Team zu Beginn haben, aber mögen soll man sich schon, weil mit denen verbringt man sehr viel Zeit. Mhm.
Welche Menschen werden denn da jetzt am meisten gesucht, oder welche Skills müssen denn diese Menschen mitbringen?
Das Interessante ist, dass wir eben nicht skillsbasiert arbeiten, sondern wir eben psychologische Profile uns anschauen. Ja? Und da kann ich es dir sagen, weil auf der Skill-Ebene brauchen wir alle. Also wir haben ja Startups im Health-Bereich, im Fintech-Bereich, wir betreuen 600 Startups, da ist alles. Mhm. Ja?
Und ich kann vielleicht auf einer allgemeinen Ebene sagen, es ist Sales sehr wichtig und insgesamt in Europa unterrepräsentiert. Also wir suchen sehr viel Sales. Mhm. Aber auf einer psychologischen Profilebene ist es so, dass wir flexible Denker suchen. Ja? Das ist ein eigener Test, den es bei uns auch auf der Homepage auch gibt. Da haben wir vorher Studien gemacht. Da kann man
Kann jeder machen. Ah, alles können, werde ich machen. Ja?
Kann jeder machen, da sind schon...
Kriegt man da sowas dann wie eine Bewertung?
Einen kleinen Report kriegt man.
Aha, ja? Toll, ja.
Und dieser flexiblen Denker ist nicht etwas, das wir suchen, wo wir sagen, das ist wichtig, sondern das sind die Menschen, die sich auch in diesen kleineren Strukturen, wo es eben noch nicht so viel Organisation gibt, wohlfühlen. Mhm. Weil was wir schon glauben ist, jeder hat auf der einen Seite Stärken und die muss man herausfinden und auch trainieren. Ich bin eine Stärkenfanatikerin, sage ich. Ja, also ich glaube nicht, dass wir in der Arbeit unsere Development Fields stärker ausbauen müssen, sondern ich glaube, dass wir unsere Stärken wissen und teilen und auch nutzen sollten. Und diese flexiblen Denker, das wissen wir, und Denkerinnen fühlen sich in diesen kleinen Strukturen wohl. Das heißt nicht, dass die unstrukturiert sind, sondern die finden einfach in diesen kleineren Strukturen Lösungen. Mhm. Das war's mal.
Du, Startups haben ja meistens kein Geld oder nicht viel davon. Wie können sie sich das Produkt leisten?
Ich meine, wir arbeiten sehr viel mit Startups, die schon eine Finanzierung haben und sich deswegen von Anfang an sehr professionell aufstellen dürfen. Mhm. Ja, trotzdem, genauso wie du sagst, ja, es gibt das Problem, dass unsere Produkte auch sehr kleinteilig sind. Ja, die beginnen halt mit 2.500 für Placements und geht halt, sage ich mal, höchstens bis 30, jetzt im Recruiting. Aber was wir immer mehr machen, ist einfach Subscription anzubieten, sodass man eine laufende Betreuung anbieten kann, wo man dann rein und raus geht. Mhm.
Du, würdest du eigentlich Wien als guten Ort für eine Startup-Szene bezeichnen? Also ist Wien ein gutes Pflaster für Startups?
Jein. Ja. Jein, sage ich. Es hat sich sehr, sehr verbessert und hat sich, und was für uns wichtig war, internationalisiert. Also im Einzelfonds von der Speed Invest, wo zum Beispiel eine Tourrader drinnen ist, war es ganz schwierig, englischsprachige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Das ist jetzt Geschichte, Gott sei Dank. Es gibt noch immer viel zu wenig Finanzierungsunterstützungen. Ja? Also es gibt zu wenig Fonds, es gibt zu wenig andere Wachstumsfinanzierungsmöglichkeiten. Ich glaube, man muss sich das im Silicon Valley mal anschauen. Na, da gibt's diese Szene seit den 70er Jahren, aber die haben für das Bruttoinlandsprodukt einen unglaublichen Wachstumsschub ermöglicht. Und warum? Ja? Man probiert Produkte aus, aber im Schnellverfahren. Mhm. Ja? Also man baut ja ganz normale Firmen. Ich sage ja gar nicht, dass Startups anders sind, sondern die werden ja ganz normale Firmen. Nur der Anfang ist anders. Ja, der Anfang ist schneller und du schaust, was geht denn oder was funktioniert. Man versucht, diesen sogenannten Product-Market-Fit zu finden. Darum ändert sich das Produkt auch fünfmal am Weg. Ja? Und das aber im Schnellverfahren. Ja? Und das ist der große Unterschied. Es gibt sonst nicht so viele. Ne? Es ist auch kein großes Mysterium oder sonst was, sondern es ist halt am Anfang schneller. Ja. Und am Anfang wird schneller versucht, das richtig zu positionieren, schneller professionell aufzustellen.
Ja. Wie lange seid ihr da eigentlich bei so einem Prozess dabei? Also wenn du jetzt sagst, ein Produkt ändert sich bis zu fünfmal, seid ihr dann auch an der Seite dieses Startups in Form von Beratungen oder seid ihr wirklich jetzt nur die HR-Fundgrube, nenne ich es, ja? Oder wie ist das?
Also wir sind ganz zu Beginn, in der Frühphase machen wir auch Strategieprozesse.
Ja. In der späteren Phase gibt es dann andere, die viel professioneller sind und da auch anders aufgestellt sind. Mhm. Wir begleiten auf der TU oder halt viele Institutionen in Österreich eben von der ganz, ganz Frühphase, also wirklich von zwei Personen weg. Und da machen wir dann Vision-Mission-Prozesse oder Strategieprozesse oder solche Dinge sehr, sehr gerne mit. Ja. Ja. Dann darf man sich der andere Consultant suchen.
Okay. Du, ich würde mit dir ganz gern ein bisschen über die Kreativbranche sprechen oder das Thema zumindest anschneiden. Ich finde ja die Geisteshaltung von Menschen, die Startups hochziehen und von Menschen, die in der Kreativindustrie arbeiten, die ähneln sich, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Also wenn es darum geht, etwas Neues zu machen, das sind Menschen, die sehr neugierig sind, die einen wahnsinnigen Antrieb haben und auch Spaß und Freude daran haben, sehr unkonventionell zu arbeiten. Jetzt hat die Kreativindustrie ein Nachwuchsproblem, ein Mitarbeiternachwuchsproblem. Das heißt, dieser Mythos, in der Werbung zu arbeiten, dass das so toll ist, das war einmal. Ich hatte ja Ali Malhotji auch hier zu Gast. Mit ihm habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Aber von dir würde ich jetzt ganz gern wissen, was kann denn ein klassisches HR für Kreative von eurem neuen HR-Produkt für Startups lernen? Ist es vielleicht dieser psychologische Aspekt, den du vorher angesprochen hast?
Auf alle Fälle. Ja, also wir haben uns halt sehr genau angeschaut, was wir suchen und was wir brauchen. Und wir machen auch Studien. Wir haben zum Beispiel für die Softbank eine Studie gemacht zum Thema, was unterscheidet Gründer von, also die, das ist jetzt alles auf Englisch, darum suche ich die Worte, underrepresented founders, das heißt mit Gründern, die aus diversen Umfeldern kommen. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die einen höheren Trust, also ein höheres Vertrauen haben. Und das wäre sicher gescheit, das in diesem Bereich auch zu machen. Mhm. Weil du hast recht, ich glaube, dass es da sehr viele Ähnlichkeiten gibt, aber doch auch wieder nicht. Ne? Man braucht da ja starke Projektmanagement-Skills. Und also es ist ja nicht so, dass das Kreative nur das Kreative braucht, ja, sondern auch andere Aspekte.
Richtig, ja.
Und neben Durchhaltevermögen und diese Dinge. Ich meine, insgesamt wollte ich sagen, du hast halt die soziodemografische Entwicklung, ja, die demografische Entwicklung, dass du halt die Babyboomers gehen raus und insgesamt weniger Menschen am Arbeitsmarkt hast. Selbst in Krisensituationen, wie es jetzt gerade oder wo wir jetzt gerade sind, ist die Arbeitslosigkeit sehr niedrig und wird sie auch bleiben. Mhm. Ja. Das heißt, Mein Rat hier ist, dass man sich das auf alle Fälle genauer anschaut und dass man dann ganz bewusst auch Talentpflege machen muss. Mhm. Weil das Angebot bleibt dasselbe am Arbeitsmarkt, aber es sind weniger Menschen. Das heißt, man muss auf sich aufmerksam machen. Ja? Mhm. Und wie man das dann genau macht, wie man das, dieses Know-how hat, ja die Werbebranche, ja, dass sie, sage ich einmal, gehört wird. Aber das muss man schon tun im Moment.
Wenn wir gerade so über die Werbung sprechen und Marketing, was macht es denn ihr für eure Kommunikation?
Im Moment bereiten wir gerade sehr viel vor, weil wir unseren Brand insgesamt verändern, nämlich von Speed Invest Heroes nur in Heroes, weil wir glauben, dass alle Heroes sind. Nämlich, wenn sie ihre Stärken gefunden haben und ihren richtigen Platz dann auch am richtigen, also ein Alltagshero sind oder im Alltag ihre Fähigkeiten da definieren und einbringen können. Und insofern machen wir gerade sehr viel. Ne? Wir machen gerade ein Rebranding, wir bereiten gerade eine PR-Kampagne vor. Mhm. Wir arbeiten gerade mit Vertriebsagenturen, auch für digitalen Vertrieb, für das neue Produkt, das wir dann launchen. Und es macht mir auch wieder wahnsinnigen Spaß, merke ich, da tiefer reinzugehen, das zu konzipieren und bald schon in die Umsetzung zu gehen.
Ja. Ändert sich dann auch schon bei euch beim Produkt etwas? Wenn du sagst, das Produkt verändert sich ja bis zu 5-mal, hat sich da bei euch jetzt auch schon vieles wieder getan und vieles verändert?
Ja, also wir Ich habe ja erzählt, dass wir von Anfang an dieses Datenthema gehabt haben und das haben wir jetzt in einen Marktplatz digitalisiert. Das heißt, wir sind von einer Servicefirma zu einer Tech-Company konvertiert und das bildet sich auch im Namen ab.
Hatte der Mitbewerb Einfluss gehabt darauf? Und du hast zuerst gemeint, da gar nicht.
Okay. Ja. Nein, das war wirklich unsere Entwicklung.
Ja.
Wir machen ein sehr gezieltes Benchmarking und schauen uns selbst unsere Mitbewerber sehr gut an. Mhm. Aber Einfluss haben sie da ehrlich gesagt nicht gehabt.
Du, ein Thema, über das ich sehr gerne mit dir sprechen möchte, ist das Thema Frauen und in da im Speziellen über das Thema Geld und Frauen. Der Anteil der Gründerinnen steigt ja erfreulicherweise.
Aber zu wenig.
Noch zu wenig, ja.
Aber er steigt,
ja. Gut. Aber du gehörst zu den wenigen Investorinnen. Also es fehlen uns auch hier Vorbilder. Gibt es eigentlich Ratschläge, die du ganz im Speziellen Frauen mitgibst, wenn es um das Thema Geld geht?
Erstens müssen wir Frauen lernen, darüber zu reden und es uns auch erlauben, dass wir Geld haben dürfen. Also geht es ja jetzt nicht um Luxus, sondern da geht es ja darum, ein selbstständiges Leben auch leben zu können, wenn man das möchte.
Mhm.
Oder Lebensentwürfe auch selbst entscheiden zu können.
Mhm.
Ich war jetzt gerade im ORF in einer Sendung, wo ich auch über Geld gesprochen habe. Das war schon sehr komisch auch für mich, mich selbst zu sehen. Aber gleichzeitig habe ich mir vorgenommen, und das ist auch ein Rat, wenn ich angefragt werde für eine Podiumsdiskussion, für eine Sendung und immer auch unter dem Aspekt, wir haben noch keine Frau und bitte kannst du, dann habe ich mir vorgenommen, immer Ja zu sagen. Ja, weil wir können nicht sagen, wir müssen über alles reden und dann ist es uns doch ein bisschen peinlich oder doch ein bisschen irgendwie komisch oder müssen wir erst unsere Worte finden. Und das meine ich auch zum Geld. Das ist ein Thema, wo wir viel öfters darüber reden sollten, wo das auch transparent sein soll, wo es nicht komisch ist, wo man es nicht verstecken muss, was man verdient oder was man braucht oder was man haben möchte oder welche Ziele man hat. Ja, es kann ja auch das klare Ziel sein, gerade wenn es um Geld geht, das möchte ich haben für das, oder das möchte ich in Zukunft verdienen. Und das Wichtigste ist, dass man dazu stehen.
Mhm.
Ich glaube, das ist das der Beginn.
Ja, ich finde auch, dass das Image des Geldes hat ja auch so ein bisschen einen Wandel durchgemacht, gerade die letzten Jahre, weil da geht es ja jetzt ganz viel so Work-Life-Balance, Geld ist nicht das Wichtigste, auch dieser Rückgang der Status-Symbole, das heißt, da gibt es eine Generation, die hat überhaupt keine Lust mehr, jetzt mit euren Autos durch die Gegend zu fahren. Deswegen finde ich das ganz richtig, was du sagst, da geht es jetzt gar nicht so um Luxusprodukte, aber es geht um etwas ganz, ganz Wichtiges, Essentielles und das ist einfach die Unabhängigkeit.
Genau.
Und dass du dir selber ein Leben so gestalten kannst, wie du es möchtest, brauchst du Geld dazu.
Genau.
Und
genau.
Deswegen ist es auch so wichtig.
Und ich meine, ich bin dann manchmal auf Podiumsdiskussionen, also ich bin 54 und da kommt es auch vor, dass, sage ich einmal, erfolgreiche Frauen zum Beispiel eine Scheidung gerade hinter sich haben. Ja? Und da geht es dann schon auch darum, dass man, egal ob es Lebensversicherungen oder was auch immer, ja schon auch auf den eigenen Namen ausgestellt sind und nicht, sage ich mal, wenn man verheiratet ist, auf den Mann oder eben keine hat oder was auch immer man braucht, auch um einen Lebensstandard zu finanzieren. Und ich habe gleichzeitig drei große Kinder eben, die um die 30 sind und die sind genauso, wie du sagst. Ne? Die haben kein Auto. Die gehen in einen Second-Hand-Laden, um einmal was einzukaufen. Die sind sehr konsumkritisch.
Ja.
Ja, also die haben einmal ein T-Shirt an, das ein Loch hat. Ja, erstens, weil sie es selber nicht nähen und zweitens, weil es ihnen ein bisschen wurscht ist.
Okay.
Aber das sind unterschiedliche Diskussionen. Ne? Das eine ist, dass man sich eben selbstständig das Leben organisieren kann, so wie man das möchte und nicht in ein Lebenskonzept gezwungen wird. Und das andere ist Konsum.
Ja. Und dann gibt es ja noch den Bereich des Investierens, weil ich sage mal, das machen eigentlich auch ganz wenig Frauen, zumindest jetzt hier im europäischen Raum hat das eine große Kultur. Man hört dann immer, ja, jede Hausfrau in Amerika hat ein Aktiendepot oder so. Und das ist auch etwas, was hier jetzt einfach noch nicht so stark verankert ist.
Ich meine, da helfen natürlich viele Startups. Ja. Da gibt es ein Wikifolio, ja, wo man ein bisschen den anderen zuschauen kann, wie man denn in Aktien investieren kann. Da gibt es die AIA, die Austrian Angel Association, wo viele Frauen organisiert sind, die Laura Eck, da gibt es die Female Founders. Und also ich glaube, man muss starten.
Ja.
Also ich glaube, man findet jetzt schon fürs Investieren in Startups, findet man schon Runden. Mhm. Ja. Die erste Bank wird jetzt dann auch das erste Produkt von der Speedinvest auflegen für Endkunden, für kleinere Beträge. Also das Problem bis jetzt war ja, dass man so ein Business Angel Ticket, das beginnt halt ab 25.000, 50.000. Ja. Mhm. Und das kann sich nicht jeder leisten. Das ist auch normal. Mhm. Ja. Das heißt, es ist wieder eher Wohlhabenderen oder Firmenbesitzern oder wo auch immer, oder Erben, wo auch immer sie das Geld herhaben. Oder, das kommt halt bei uns auch erst. Das ist aber ein bisschen hinten, muss man sagen. Ja? Aber wenn man einmal 20.000, 25.000 auch in ein Startup stecken möchte, dann ist mein Rat vielleicht nicht in ein Startup, sondern immer eher Fonds, wo es gestreut wird, wo das Risiko gestreut wird, auch sich anzuschauen. Da gibt es nicht nur die Speedinvest, da gibt es auch mittlerweile kleinere Microfunds, also kleinere Fonds oder auch andere Anbieter.
Ja.
Aber natürlich die Speedinvest auch.
Ja. Machst du das eigentlich nach wie vor, dass du immer wieder auch selbst investierst? Du jetzt als Maria Baumgartner so sagst, so, das ist interessant, ja, da investiere ich jetzt.
Naja, da gibt es, also ich kann nicht in alles investieren, weil ich auch compliance-mäßig gebunden bin. Ich kann als Privatperson, habe ich jetzt gerade der Sophia Surmer versprochen, ein kleines Ticket für sie zu tun. Die macht dieses Viva la Vulva, ein wirkliches Frauenprodukt, und ist da in ihren Anfängen und finde ich ein super Projekt. Da mache ich aber, also da mache ich, ich glaube, 10K, habe ich da versprochen. Und da geht es dann sehr oft ja eher darum, dass man das ein bisschen mitstrukturiert. Ja? Wen fragt man denn? Mhm. Wer ist der, fragt man die klassischen Business Angel oder fragt man eher fachspezifische, will man Strategen? Also da geht es ja schon darum, das auch zu strukturieren, sagt man, eine Finanzierungsrunde zu strukturieren. Wen spricht man an und was will man denn machen?
Alles klar. Du, ich habe ein Interview gelesen von Hansi Hansmann, auch zum Thema Frauen.
Und in der Gründerszene.
Der sagt, er brennt jetzt besonders dafür, mehr Frauen zum Gründen zu bewegen und dass er auch davon überzeugt ist, dass unsere Welt eine bessere wäre, wenn Frauen mehr zu reden hätten und dass es auch genug Untersuchungen gibt, dass Frauen in der Führungsebene erfolgreichere Firmen führen. Also es ist quasi für jede Firma ein Gewinn, Frauen in der Führungsebene zu haben. Was denkst du denn, was sind das für Eigenschaften, die da Frauen mitbringen, die das bestätigen?
Also erstens, glaube ich, hat er recht.
Ja.
Also quasi mehr Frauen auf allen politischen oder Firmen oder Universitäten, wo auch immer, in Führungspositionen, macht eine bessere Welt. Ich glaube nicht, dass wir die besseren Menschen sind. Ja. Also es gibt immer so ein bisschen dieses, na, unter Frauen den Zickenkrieg und die Männer, die halt, sage ich einmal, ein bisschen das Ego-Thema vor sich hertragen, wenn man jetzt so ganz in diesen klassischen Patterns bleibt. Ich glaube nicht, dass wir die besseren Menschen sind, aber ich glaube, dass wir auf einer, und das ist ein zweites Thema, dass wir wissen mittlerweile, dass das einer der Success-Faktoren für Unternehmen ist, in der emotionalen Intelligenz aufgrund unterschiedlichster Faktoren gut sind.
Mhm.
Ja. Ich habe keine Daten dazu, ob wir besser sind, aber wir sind auf alle Fälle gut. Ich glaube nicht, dass es mit einem Risikoprofil zu tun hat, sondern ich glaube, dass wir einfach gewohnt sind, in einer Konfliktsituation zu agieren und nicht davon zu laufen.
Mhm.
Also, weil es auch nicht anders geht.
Ja.
Ja. Also.
Du, jeder, der sich die Zeit nimmt, beim Podcast dabei zu sein, der kriegt ein Geschenk von mir.
Ah.
Und dir habe ich eins mitgebracht. Und zwar habe ich dir mitgebracht eine Soul Bottle.
Wow, das ist aber echt cool.
Ja, ich finde die auch wunderschön. Ich hätte die selber gern. Und die Soul Bottle ist auch ein tolles Beispiel, weil das ist ein Brand und ein Produkt, das entstanden ist in einer Wiener Studenten-WG.
Mhm.
Und dieses Produkt hat sie zu einem tollen Brand, oder diese Idee hat sie zu einem tollen Brand entwickelt und passt deshalb, finde ich, besonders gut zu dir.
Danke,
viel Freude damit.
Ja?
Du, wenn wir uns nochmal über Erfolge sprechen, was war denn so dein bisher schönster Erfolgsmoment?
Puh, ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also wir haben vor einem Jahr eine Seed-Finanzierung gemacht für die Speed Invest Heroes, die jetzt dann Heroes wird, weil wir eben von einer Servicefirma zu einer Tech-Firma uns ändern. Ich glaube, das war schon ein echter Meilenstein und war ich auch sehr froh und glücklich, ja, danach. Mhm. Sonst, ich meine, ich muss ehrlich sagen, und das ist so blöd, wenn man das sagt, weil ich wahnsinnig viel Zeit mit meiner Arbeit verbringe, aber meine schönsten Momente verbringe ich trotzdem nicht in der Arbeit, sondern im Privaten, sei es mit den Kindern oder mit Partner oder mit Freunden. Und ich glaube, das ist mein Erfolgsgeheimnis, dass ich die Arbeit auch und die Karriere auch wieder nicht so ernst nehme, sondern dass sie ein Teil des Lebens ist, aber eben nur ein Teil.
Mhm. Sehr schöne Abschlussworte, finde ich. So, vielen Dank, Maria, für deine Zeit.
Dir.
Danke, dass du die Zeit genommen hast. War wirklich toll und interessant.
Ja, danke. Ja, alles Liebe.
Das war der Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien. Für Anregungen, Aufregungen, Ideen oder Fragen an die Fachgruppe schreiben Sie mir gerne an sarag@halle34.com. Unter werbungwien.at finden Sie übrigens alle Infos zu diesem Format und zu vielen Serviceleistungen der Fachgruppe. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Alles Liebe und bleiben Sie gesund. Thank you.